Vielen Dank euch.
Wow, laut.
Vielen Dank euch fürs mit reinnehmen in die Predigt jetzt. Ich versuche sie nicht zu lang zu halten. Und bevor ich loslege, soll ich noch von der Küche aus fragen, ob noch zwei Leute helfen könnten beim Abtrocknen. Genau. Aber jetzt starten wir durch mit der Predigt. Ich bete noch und genau, dann geht's los. Herr Jesus, ich danke dir für diesen neuen Tag, den du uns gibst. Danke, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir miteinander essen dürfen. Ich finde es sowas großartig und so schön, Herr Jesus, dass wir uns hier so treffen dürfen. Danke, dass wir jetzt auch auf dein Wort hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, Herr, dass du unsere Herzen auftust, dass wir hinhören auf das, was du zu sagen hast, Herr, und dass wir das umsetzen, was du uns heute mitgibst. Ich möchte auch bitten, Herr Jesus, dass du jetzt auch mir Vollmacht gibst, Herr, das zu sagen und zu reden, was du heute weitergeben möchtest. Amen. Ja, Thema für heute ist, warum ich gern lebe. Gut, ne? Gute Frage. Warum lebe ich gern? Und ich habe gedacht, weil jeder von euch ja Bescheid weiß, warum er gern lebt, deswegen mache ich eine kurze Spontanumfrage. Ich bin schon ganz hippelig auf euren Stühlen. Und ich frage einfach mal jemanden, warum er gern lebt. Und Holger, du bist das Opfer. Du darfst mir jetzt sagen, warum lebst du gern?
Oh, ich lebe gern. Oh ja, weil das Leben schön ist.
Alles gut. Ich lass mal gehen. Ich habe diese Frage diese Woche. Sorry, Holger, das ist ein bisschen fies gewesen. Ne? Aber ich habe diese Frage tatsächlich diese Woche öfters Leuten gestellt. Wenn ich mit jemandem telefoniert habe oder wenn wir zusammengeguckt haben, habe ich gefragt, warum lebst du gern? Und ganz vielen ging es so, wie es gerade leider nur Holger ging. Mir ging es auch so, als ich die Frage versucht habe, für mich zu beantworten, warum lebe ich gern? Gute Frage. Mir geht's eigentlich gut, aber kann ich sagen, ich lebe wirklich gern? Warum tun wir uns so schwer, diese Frage zu beantworten? Weil eigentlich gibt's doch für uns hier, die wir in Deutschland leben, die wir in Coburg leben und Umgebung, gibt's auch so viele Gründe, dass wir eigentlich glücklich sein könnten. Wir haben die besten Bratwürste, ja, und so weiter. Wir haben mehr als genug zu essen. Es landen immer wieder Sachen im Mülleimer, weil wir genug haben zu essen. Wir haben frisches Wasser, wir drehen den Hahn auf und es kommt frisches Wasser. Ich weiß nicht, wer von euch das mal erlebt hat, wenn mal kein frisches Wasser kommt und wenn der Hahn, du drehst ihn auf und es kommt nichts. Und über mehrere Stunden, da werden wir ja schon hippelig. Aber bei uns kommt frisches Wasser. Wir haben eigentlich genug. Warme Wohnungen, Häuser, jetzt auch in der Zeit gerade. Wir haben Arbeit, wir sind versorgt mit Arbeit. Wir haben Zeit und Geld, um die für Hobbys einzusetzen. Also wir haben Zeit und Geld übrig. Und wir können Urlaub machen, viel mehr wie andere Leute. Amerika, diese Ecke, die haben viel weniger Zeit für Urlaub und so. Wir haben keinen Krieg. Wir leben in dem Rechtsstaat. Das muss es mal geben. Wir leben in einem Staat, der für Recht sorgt, wo die Korruption noch recht klein ist, im Gegensatz zu den ganzen anderen Ländern. Natürlich, manche Sachen funktionieren anders, super, aber wir leben in einem Rechtsstaat. Wir können uns Gedanken machen über Luxusartikel, die wir uns anschaffen wollen und können uns die sogar anschaffen. Wir haben mehr als genug. Wenn du irgendwas doppelt hast, dann gehörst du schon mit zu den reichsten Leuten dieser Welt. Wir haben so viel, warum es uns gut geht. Wir haben eigentlich so viele Gründe zu sagen, ja, deswegen lebe ich gern. Aber warum ich gern lebe, hat zum einen irgendwas mit meinen Lebensumständen zu tun. Also wenn ich mich gerade gut fühle und wenn mein Leben gerade läuft und schön ist, dann würde ich auch sagen, hey, ich genieße das Leben, mir geht's gut, ich lebe gern. Aber solange halt alles gut läuft und ich das genießen kann, ist es so. Aber wie oft ist es so, dass ich das nicht unbedingt immer genießen kann, dass die Situationen und die Umstände nicht unbedingt so sind, dass ich sie genießen kann? Dann fällt es mir schon wieder viel schwerer, das zu sagen. Und die Frage danach, warum ich gern lebe, hat, finde ich, nicht nur was mit den Lebensumständen zu tun, sondern die geht noch ein bisschen tiefer. Die klingt zwar nicht so, aber ich finde, sie geht tiefer. Und zwar hat sie was mit dem Fundament meines Lebens zu tun. Die Dinge oder das, worauf ich mein Leben baue. Wenn das stimmt und wenn das safe ist, wenn das sicher ist, wenn ich mich darauf verlassen kann, dann kann ich auch von Herzen sagen, ja, und deswegen lebe ich gern, weil ich ein festes, stabiles Fundament habe für mein Leben. Und so ist eigentlich die Frage danach, ob du dein Leben genießen kannst, ob du gerne lebst. Kannst du vielleicht auch so stellen, worauf baue ich mein Leben? Worauf baue ich das auf? Weil wenn der Untergrund gut ist, auf den ich aufbaue, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Was wird passieren, wenn das und das eintrifft oder wenn das eintrifft? Sondern dann habe ich einen guten Grund, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Und Jesus hat genau zu dem Thema auch mal was gesagt, was ganz wichtig ist. Und das möchte ich gerne jetzt mal vorlesen. Jeder, der seine Bibel dabei hat oder seine App aufmachen möchte, darf das gerne. Und zwar Matthäus 7. Matthäus 7, ab Vers 24. Ich lese auch jetzt gleich mal vor. Matthäus 7, 24. Und da sagt Jesus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jedes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baut und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen gegen jedes Haus. Und es fiel und sein Fall war sehr groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie einer der Schriftgelehrten. Ein Beispiel oder ein Gleichnis, das Jesus gebracht hat, am Ende von seiner Bergpredigt, dieser sehr bekannt, sehr berühmte Predigt von Jesus. Und dieses Beispiel, das er am Ende von dieser Bergpredigt bringt, mit diesem Felsen, mit dem Sand, mit dem Fundament von dem Haus, das ist ein Beispiel, das Jesus bringt, und zwar ein Entweder-Oder-Beispiel, habe ich das mal genannt. Er sagt nicht, da ist jemand, der hat auf Stein gebaut und da ist jemand, der hat auf Sand gebaut und da gibt's jemanden, der hat so ein Mittendrin-Ding gehabt. Das war auch gar nicht schlecht. Sondern er erzählt von dieses oder jenes. Und ich glaube, dass das, wo es um mein Fundament, um mein Leben geht, genau so ich das auch angehen muss. Wenn es um das Fundament meines Lebenshauses geht, dann gibt's keinen Mittelweg. Ja, ein bisschen guter Mensch, ein bisschen von dem. Das klingt alles sehr attraktiv. Aber das sind alles Dinge, die keinen Halt geben. Es gibt ein entweder ein starkes und gutes Fundament, oder es gibt ein schwaches oder quasi ein schlechtes Fundament. So sagt es Jesus. Und bei dem Fundament meines Lebens geht's auch um die Frage der Wahrheit. Weil nur das, was ich für wahr halte, was ich für wahr empfinde, oder wie auch immer, das sind die Dinge, auf denen ich auch baue. Nur das, was ich für wahr halte. Und da werde ich dann drauf bauen. Und darauf verlasse ich mich dann. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, wir haben gerade die Geschichte da gehört, was Jesus erzählt hat, von dem Mann, der auf dem Sand baut und so weiter. Könnte man sich vielleicht denken, ja, was ist denn das für ein Dummkopf? Auf dem Sand, am Strand, irgendwo da, wo die Wellen hoch und runter schlagen und man weiß, das wird irgendwann mal ausgespült. Da baut man doch auch nicht hin. Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen mehr verstehen, zu wem Jesus redet. Wir sind ja leben in einer anderen Kultur, wie die Kultur, in der Jesus reingeredet hat, zu Leuten, die ein hebräisches Denken gehabt haben. Weil es damals so war, dass ein Mensch in der Kultur nicht einfach ein Haus irgendwo in die Wüste reingebaut hat oder irgendwo an einen Strand hingebaut hat, sondern es war damals üblich, dass man sein Haus in eine Siedlung oder ein Dorf reingebaut hat und auch nicht irgendwo hin, sondern auf die alten Grundmauern der Vorfahren. Das war die Fundamente, auf denen hat man aufgebaut. Und dann konnte es auch passieren, dass du dein neues Haus gebaut hast auf dem alten Umriss, altes Fundament von 15 bis 20 anderen Häuser, die vorher schon mal da gestanden haben. Und genau davon spricht Jesus. Also wenn Jesus von diesem sandigen Boden spricht, dann spricht er von diesen sandigen Schichten der alten Grundmauer aus Tradition und Menschengebote. Und ich glaube, jetzt fängt es an, ein bisschen mehr Sinn zu machen. Jetzt fängt es an, ein bisschen näher auch an unser Leben ranzukommen, weil wer würde sein Leben auf Müll oder auf Sand oder was auch was Unsicheres bauen? Das macht man nicht absichtlich. Aber dass man es auf leere Traditionen oder leere Menschengebote draufbaut, ich glaube, das passiert sehr, sehr viel und sehr oft. Bei einem Streitgespräch konfrontiert Jesus auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren so die Schlausten der damaligen Zeit und die vorgegeben haben, wie man das Leben zu leben hat er sie konfrontiert damit in Matthäus 15, dass sie sich ja nur auf leere Menschengebote verlassen und diese lehren. Und da spricht Jesus genau das nochmal an. Das falsche Fundament, auf das man sich verlässt. Das vielleicht bewährt klingt, aber gar nicht unbedingt ist. Ja, und hier kommt das, was Jesus uns mit dem Beispiel sagen will, viel näher an das ran, was auch uns betrifft. Ja, was könnte so ein sandiger Untergrund sein? Was könnten diese sandigen Schichten sein, auf die wir unser Leben bauen könnten? Das können zum einen, wie schon gesagt, die Traditionen sein. Vielleicht sagst du dir, das haben wir schon immer so gemacht, das wird auch immer so bleiben. So habe ich das gelernt, so ist es mir beigebracht worden, so mache ich das. Oder ist es vielleicht auch ein religiöser Grund? Heißt es, sagst du vielleicht, ja, ich will ein guter Mensch sein, ein bisschen guter Mensch, ein bisschen was Gutes tun, ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen in den Gottesdienst gehen, ein bisschen beten, ein bisschen von dem und da und hier und so. Oder es kann auch die Karriere sein, dass du dein Fundament oder ein Haus gebaut hast, das Fundament von, ich möchte Macht bekommen, also an Position, und möchte wichtig sein. Ich möchte jemand Wichtiges sein. Oder die Schicht vom Besitz. Ein möglichst angenehmes und sicheres Leben. Das Haus schön, gemütlich und sicher und was sonst noch alles so dazugehört zum Besitz. Oder vielleicht sind es auch Träume, die du hast. Träume, auf denen du dein Leben aufbaust. Zum Beispiel ein Traum, ein Wunsch, den man vielleicht hat. Sag, ich will und muss irgendwann mal heiraten. Darauf kann man sein Leben sogar bauen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch. Aber das kann man sich so fest verankern oder so fest sich darauf versteifen, dass man es wirklich zu seinem Fundament werden lässt. Natürlich ist es was Schönes zu heiraten, aber wer sagt dir, dass du mal in ein paar Jahren wirklich heiratest? Es kann auch ein falsches Fundament sein. Wünsche und Träume, die ich habe. Oder auch Gewohnheiten, wo ich sage, so bin ich halt. Ich kann ja nichts an mir ändern, so bin ich halt. Gewohnheiten. Das sind alles Dinge, auf denen man sein Leben Haus bauen kann. Kann man machen, auf jeden Fall. Aber das sind auch alles Dinge, die kein festes Fundament bieten werden. Sie können dir kein festes Fundament bieten, worauf du dein Lebenshaus baust. Ja, weißt du für dich, ob der Untergrund, auf dem du dein Leben baust, ob der sicher ist, ob der fest ist? Vielleicht gehen manch einer von euch durch eine schwere Zeit durch und merkt, oh, bei mir rüttelt es gewaltig an diesem Haus. Und ich merke, dass der Boden, auf dem ich gerade gebaut habe, der wird immer schwammiger. Vielleicht ist es für dich heute besonders dieses Thema für dich heute dran. Vielleicht kann auch sein, dass du schon seit längerem ahnst, dass dein Fundament auf einen nicht so guten Untergrund gebaut ist, weil du nachts vielleicht immer wieder aufwachst von Sorgen geplagt, Gedanken, die hochkommen, Sorgen, die dich plagen und du dich immer wieder bei Ängsten ertappst. Jetzt fragst du dich vielleicht, Herr, was meine ich denn damit, wieso Sorgen, was hat denn das mit dem Fundament zu tun? Ich glaube, dass über unsere Sorgen wir ganz viel lernen können über das Fundament, auf dem ich mein Leben baue. Zum einen zeigt es mir, die Sorgen, darauf zeigt mir, worauf ich mein Leben gebaut habe oder baue. Denn darüber, worüber ich mir Sorgen mache, darauf hoffe ich und vertraue ich im Geheimen. Das ist was ganz Geheimes, das kannst du gar nicht so offensichtlich sagen, aber darüber, wo ich mir Sorgen mache, das sind Sachen, woran ich mich eigentlich festhalte und woran ich hoffe und versuche, mir irgendwie Halt zu bekommen. Und zum anderen erahnst du durch deine Sorgen, dass die Qualität von diesem Fundament eigentlich nicht gut ist. Sonst müsstest du dir ja keine Sorgen machen. Ja, Jesus erzählt in seinem Beispiel, dass Stürme kommen und gegen dieses Haus rütteln. Und das Wort, das hier benutzt wird, da heißt es, die Winde wehen und stürmen gegen das Haus. Das Wort, das hier benutzt wird, heißt angreifen, attackieren, also ein bewusstes Angriff gegen dieses Haus. Diese Stürme, die hier Jesus beschreibt, sind nicht irgendwelche normalen Unwetter, wie es im Herbst halt mal passieren, dass aber Äste runterfallen, sondern das sind heftige Wirbelstürme, das sind plötzliche starke Regen, die große Sturzbäche von einem Schlag auf den anderen entstehen lassen und alles den Boden aufschwemmen und alles mit sich reißen. Also ein Sturm, von dem Jesus spricht, auf den du nicht gefasst sein kannst, ein Sturm, auf den du dich nicht vorbereiten kannst, der auf einmal da ist und auf einmal rüttelt gewaltig am Lebenshaus. Und solche heftigen und plötzlichen Stürme können auch unser Leben angreifen, unser Lebenshaus angreifen. Und was machst du dann, wenn du plötzlich schwer krank wirst? Was machst du, wenn du von einem Schlag auf den anderen dein ganzes Geld verlierst, deinen Besitz verlierst? Das kannst du dir vielleicht im Moment gerade nicht vorstellen, aber es kann passieren. Du hast es nicht sicher in deinen Händen. Oder wenn du einen geliebten Menschen verlierst, auf den du deine Hoffnung und der deine Stütze war, drauf baust. Dann wird dein Fundament der Karriere oder des Besitzes oder der Träume oder der Beziehung hinweggespült werden, wenn solche Sachen kommen. Und Jesus merkt bei diesem Beispiel an, das Haus fällt zusammen, aber es fällt nicht einfach nur zusammen, sondern er sagt, der Fall war groß. Also es war dramatisch, heißt es hier. Das war mega, über krass, also so ganz, ein ganz starkes Wort dafür, dass es ganz, ganz stark und ganz, ganz schlimm war, was da passiert. Was hilft es, ein schönes Lebenshaus zu bauen? Wenn du viel Zeit und Energie und Liebe investiert hast, aber das doch irgendwann mal weggespült werden wird, weil das Fundament nicht gut ist. Oder lass mich so sagen, weil das Fundament schlecht ist. Jesus sagt in seinem Gleichnis, jeder, der nun diese meine Worte hört und sie tut. Und das finde ich so schön, wie Jesus sagt. Er sagt dann einfach nur, jeder, der die letzten 3 Jahre mit mir unterwegs war, für den gilt es. Oder jeder, der ein netter Mensch ist, jeder, der irgendwie besonders religiös ist, jeder, der irgendwie erfolgreich ist. Nein, er sagt jeder. Und damit meint er jeden Menschen. Also er meint dich und mich. Er meint dich ganz persönlich heute Morgen. Es betrifft dich, jeder. Jeder ist gemeint. Und er sagt, jeder kann ein gutes Fundament haben. Du musst nicht ein schlechtes Fundament haben. Du darfst ein gutes Fundament haben und es ist für dich bereit und du kannst es annehmen, du kannst darauf bauen. Also das muss nicht so bleiben. Ja, und wie komme ich jetzt zu diesem guten, stabilen Fundament? Jesus sagt, wer meine Worte hört und wer sie tut. Eigentlich ganz schlicht, wer meine Worte hört und sie tut. Jetzt die Frage, so, was sind denn die Worte Jesu? Und diese Worte, die er meint, sind eigentlich seine Bergpredigt. Also er sagt es ja am Ende von der Bergpredigt, wie ich schon gesagt habe, ganz zum Schluss. Eigentlich die Zusammenfassung von der Bergpredigt, die er hier bringt. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt? Da können wir nachlesen, aber das will ich jetzt nicht alles so sagen, aber ein bisschen zusammenfassen. Jesus sagt zum Beispiel so in dem Kapitel 5, da spricht er darüber, über die Wesensmerkmale oder die Charakterzüge von einem Jünger. Und wenn er darüber redet, über diese Charaktereigenschaften, dann wird deutlich, wird klar, dass es notwendig ist, dass man eine neue Natur braucht. Also irgendwas neu sein muss innen drin. Sonst kann man diesen Charakter nicht bekommen. Diese Wesenszüge kannst du nicht einfach so dir aneignen, sondern du brauchst für diese Wesenszüge eine neue Natur. Weiter erzählt er dann hat er so bestimmte Forderungen, die er auch gibt an seine Nachfolger. Und wenn man die sich ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, diese Forderungen sind nicht für normalen Menschen erfüllbar, außer wenn Jesus die Herrschaft im Herzen übernimmt. Merkt ihr schon ein bisschen? Das, was Jesus hier so sagt, zielt immer ganz stark auf die persönliche Beziehung zu ihm. Das fokussiert sich ganz stark auf Jesus selber, was er hier fordert, was er sagt, was er lehrt. Und dann auch im Vers 6, da redet er darüber, dass alle Lebensbereiche von seinem Jünger unter Jesu Herrschaft stehen müssen. Also da geht es um einen Herrschaftswechsel, da geht es um was komplett Neues. Nicht einfach ein bisschen was verbessern, sondern was Neues. Und im Grunde macht uns Jesus durch diese Bergpredigt deutlich, dass er selbst im Zentrum von einem Jünger sein muss. Und zum Schluss von dieser Bergpredigt lädt er uns ein, nicht nur ein bisschen einladen, sondern er lädt eindringlich ein. Durch dieses dramatische Beispiel, das er bringt, lädt er eindringlich ein, sein ganzes Leben, mein ganzes Leben, Jesus zu geben, ihm zu übergeben, auf ihn zu bauen. Nicht irgendwie da rumzuwurschteln und irgendwie ein netter und guter, frommer Mensch zu sein, sondern neu auf Jesus bauen. Dazu lädt er ein. Und das ist, was das wahre Fundament ist, nämlich Jesus. Wenn von Stein die Rede ist hier in der Bibel, dann ist immer Gott selbst gemeint. Und Jesus spricht davon von sich selber. Wenn du auf diesen Fels, auf diesen Stein baust, dann meint er sich selber. Er sagt, bau auf mir, bau dein Lebenshaus auf mir selbst. Und dann können die Stürme kommen und gehen, wie sie wollen. Sie werden dein Lebenshaus nicht umschmeißen, weil du auf einem sicheren Grund stehst. Dieses Fundament hat Qualität. Und es ist wahrhaftig, also es ist aufrichtig, es ist echt. Hier findest du Stabilität und Sicherheit. Und auf diese Wahrheit kannst du dein Leben bauen. Auf Jesus kannst du dein Leben bauen. Wirklich, das kannst du wirklich. Das sagt uns die Bibel, das sagen uns ganz viele Menschen, die mit Jesus schon lange gehen. Auf Jesus kannst du dein Leben bauen. Diese Wahrheit kannst du drehen und wenden, so oft wie du willst. Du kannst tausendmal hinterfragen, bezweifeln. Dadurch verändert sich die Wahrheit nicht. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Das Fundament bleibt sicher und stabil. Und du tust gut dran, wenn du die Worte von Jesus in seiner Bergpredigt berücksichtigst, irgendwie umsetzt oder wie auch immer. Aber um ein erfülltes und vollkommenes und glückliches Leben haben zu können, musst du dich Jesus voll und ganz ausliefern. Wie es mein Onkel mal immer so gesagt hat, leider gibt's ihn immer, der hat gesagt, du musst dich mit Haut und Haar Jesus hingeben. Und das ist genau das. Voll und ganz. Alles. Nicht nur ein bisschen. Und dann, wenn du dann neu baust, dein Haus neu baust, dann merkst du, jetzt habe ich gerade was übersprungen. Genau, wenn du merkst, du solltest wirklich was ändern in deinem Leben, wenn es dir irgendwie gerade so durch den Kopf durchgeht, dann bitte versuch, nicht ein bisschen mehr zu machen. Wie ich schon gesagt habe, ein bisschen mehr Bibel lesen, ein bisschen mehr beten, ein bisschen mehr in Gottesdienst gehen, ein bisschen mehr was Gutes tun, ein bisschen mehr spenden und so weiter. Vergiss es. Das bisschen mehr hilft dir überhaupt nichts. Das ist wie wenn du rumdoktern würdest an deinem einsturzgefährdeten Haus. Das bringt nichts. Hör auf damit. Als ob Gott du mit durch irgendwas Schönes, Nettes, was du tust, manipulieren könntest, irgendwie gut stimmen könntest und irgendwie Sicherheit reinbringen könntest. Nein, das geht nicht. Wenn ein Lebenshaus auf einem Fundament stehen soll, das sicher ist, dann hör auf rumzudoktern. Dann ist es nämlich vielleicht eher Zeit, dieses Haus zu verlassen. Raus aus diesem Haus und ganz neu anfangen. Ganz neu. Fang von vorne an, bau an deinem Lebenshaus, bau das neu, auf einer neuen Grundlage, auf einem neuen Grund. Mach keine halben Sachen. Weil ein Mensch, der nur halbe Sachen macht, der ist ein halber Mensch. Und ein halber Mensch, der kann nie glücklich werden. Und ich wünsche dir, dass du das erleben kannst, wie das, was du dann auf dieses neue Haus aufbaust oder rein investierst, wie das dir Freude macht. Und wie du merkst, hey, ich kann rein investieren und ich kann meine Zeit da rein verschwenden in dieses neue Leben, das ich habe. Ich kann es ganz anders bauen, die Häuser oder die Räume in dem Haus ganz neu anzudieren. Ich kann Gott mehr Raum geben in meinem ganzen Leben. Diese ganze Sache, ich kann das komplett neu einrichten, neu anfangen. Und es fängt an, Freude zu machen, an diesem Haus zu bauen. Weil das Fundament ewig ist und für ewig fest ist. Der Jakobus hat mal einen Kommentar zu der Bergpredigt geschrieben. Und zwar im Jakobusbrief. Also da wird einfach die Bergpredigt ein bisschen detaillierter aufgedröselt und noch ein paar Sachen dazu erklärt. Und dort schreibt er, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, Hier kommen wir wieder zu dem, was Jesus ja gesagt hat. Nicht nur hören, sondern umsetzen. Also jeder, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter, der wird glückselig sein in seinem Tun. Glückselig heißt, der kann sich glücklich preisen, der kann über die Maßen glücklich sein, der ist zu beneiden. Der kann in das, was er investiert, kann er sich freuen und kann Erfüllung drin finden. Und deswegen möchte ich heute Morgen ganz herzlich einladen, dein Lebenshaus, wenn du merkst, ich habe das irgendwie auf einen sandigen Untergrund gebaut, auf Traditionen, auf was auch immer, dann hör auf, geh da raus, fang neu an. Es kann wirklich neu angefangen werden. Du kannst neu anfangen, egal wie alt du bist, egal wie viel schon passiert ist, du kannst neu anfangen. Jesus hat alles für uns investiert. Er hat sein Leben gelassen. Deswegen haben wir das Kreuz da stehen, weil Jesus sein Leben gelassen für uns. Er hat sein Blut vergossen für dich. Er hat investiert so viel. Er hat alles dafür dran gesetzt, dass du ein festes Fundament haben kannst, das in die Ewigkeit reingeht, wo du bis in alle Ewigkeit keine Sorgen mehr haben musst, dass irgendwie was zusammenbröckelt, zusammenfällt. Er hat das alles gemacht. Er hat alles vorbereitet. Es ist alles da. Du musst es nur annehmen. Und in dem Bilde, wie Jesus es sagt, hier dein Leben drauf bauen. Ja, warum ich gern lebe? Klar, auch weil es mir gut geht und weil ich manche Situationen genieße, auch jetzt gerade mit unserer neuen Tochter, und ist auch schön. Aber warum ich wirklich mein Leben, warum ich wirklich gerne lebe, ist, weil ich auf dem festen Fundament Jesus stehe. Und das ist es, was mich wirklich glücklich macht. Das ist, was mir auch Frieden gibt und Ruhe gibt, wenn es für uns jetzt ja bald auch losgeht an Neuguinea. Ich würde das niemals tun, wenn ich nicht Jesus als das Fundament hätte. Ich würde es meiner Familie nicht antun, auch mir selber nicht. Dieses Wagnis kann ich nur gehen, wenn ich wirklich auf Jesus baue. Und ich bin gespannt, was Gott machen wird. Ich bin gespannt, was Gott aus deinem Leben macht. Aber hör auf, halbe Sachen zu machen und wurschtel nicht irgendwie dran rum, sondern wenn, fang ganz neu an. Und im Hebräer hat Gott uns was Cooles mitgegeben. Und zwar, da steht in Hebräer 3, da heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Also heute, wenn Gott zu dir spricht, wenn er in dein Herz reinspricht, so verstockt dein Herz nicht. Oder blockier's nicht. Halt's nicht auf, verdräng's nicht. Verstockt dein Herz nicht. Genau das wünsche ich mir für dich, für mich. Und vielleicht, wenn du merkst, hey, ich baue schon die ganze Zeit mein Haus auf diesem Fundament, herzlichen Glückwunsch. Investiere wieder ganz neu da rein. Und lern, dein Haus sinnvoll zu bauen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich dir, das wünsche ich mir und möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Fels bist, auf den wir uns verlassen können, Herr. Du hast uns einen festen Grund gegeben und wir dürfen uns auf dich verlassen, Herr. Und ich bitte dich für jeden, der gerade irgendwie merkt, irgendwie baue ich mein Haus auf einen unsicheren Grund. Ach Herr Jesus, ich bitte dich, dass du ihm oder ihr nachgehst und ihr deutlich machst, wie das passieren kann, dass wir auf einen festen Grund bauen können. Herr, und da möchte ich dich wirklich ganz herzlich bitten, dass du jeden Einzelnen nachgehst, Herr. Und dass wir Menschen sind, die auf einen festen Grund bauen und die in Stürme reinkommen, die zwar nicht schön sind, aber die, in denen wir wirklich getrost sein können. Hey, ich habe festen Grund und ich muss keine Angst haben. Vielen Dank, Herr, dass wir dich haben dürfen. Es ist so großartig und ich freue mich so sehr darüber. Danke, dass wir leben dürfen und mit dir leben dürfen. Amen.